Ein herzliches Willkommen. Ihr hört unseren Podcast an der Schnittstelle von Medizin und Informatik. Ich bin Katja Weber und wir fragen in diesem Podcast bei Macherinnen in diesem Feld der Medizininformatik, woran sie arbeiten, anhand welcher Daten oder Expertise sie bestimmte medizinische Diagnosen stellen oder Versorgungen festlegen bei bestimmten Krankheitsbildern und wie sie mit Daten generell umgehen, wozu sie die nutzen. Heute kann ich mit Irina Lehmann sprechen über ihre Arbeit. Sie ist Professorin für Umweltepigenetik und Lungenforschung und sie leitet die Arbeitsgruppe für molekulare Epidemiologie am Berliner Institut für Gesundheitsforschung der Charité. Ihre Mission ist es, Lungenerkrankungen künftig besser behandeln zu können, indem sie Umweltdaten hinzuzieht. Herzlich willkommen, Frau Lehmann.
Ja, ganz herzlich willkommen. Auch von meiner Seite aus und ich freue mich ganz sehr, dass wir über dieses spannende Thema sprechen können.
Besonders im Visier, Frau Lehmann, haben Sie Asthma bronchiale, also die meisten sprechen dann einfach von Asthma, und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die wird abgekürzt mit den Großbuchstaben COPD. Beide Begriffe oder alle Begriffe haben viele sicherlich schon mal gehört, aber wenn man nicht gerade selbst betroffen ist oder vielleicht ein Familienmitglied, dann sagt einem das eventuell nicht so ganz viel, außer es geht hier irgendwie um die Lunge. Was sind das für Krankheitsbilder, COPD und Asthma bronchiale?
Ja, es sind beides leider sehr häufige Erkrankungen der Lunge, die chronisch sind, also sehr, sehr lange andauern. Sie beruhen beide auf chronisch entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen, die dazu führen, dass die Atemwege anschwellen, dass mehr Schleim produziert wird, sie dadurch enger werden, was damit verbunden ist, dass man Atemnot hat und auch häufig Auswurf, also auch schleimig husten muss. Der Unterschied zwischen den beiden Erkrankungen ist, dass einerseits Asthma häufig im ganz frühen Leben schon entsteht, also durchaus auch schon bei kleinen Kindern diagnostiziert wird und häufig erhalten bleibt bis in das Erwachsenenalter hinein. Aber medikamentös, wenn es einmal diagnostiziert ist, ganz gut behandelbar und kontrollierbar ist. Und im Idealfall können Sie also ein Leben lang recht gut mit einem Asthma leben, weil Sie, wenn Sie gut eingestellt sind in den Medikamenten, sehr gut auch mal Verschlechterungen der Lungenfunktion entgegenwirken können, medikamentös.
Das heißt, mit einem Asthma könnte ich zum Beispiel trotzdem Sport machen.
Genau, genau.
Und COPD unterscheidet sich?
COPD ist eine Erkrankung, die häufig erst im späteren Leben beginnt, so um die 40 herum, ist die klassische Raucherkrankung. Das heißt, die häufigste Ursache für die Entstehung von COPD ist Rauchen und ist eine Erkrankung, die man als progredient, also fortschreitend bezeichnet. Das heißt, COPD beginnt, also wird irgendwann diagnostiziert. Im günstigsten Falle halten sie die Erkrankung also lange Zeit auf dem Niveau. In der Regel wird es immer schlechter und schlechter, weil die Lunge mit dieser chronisch fortschreitenden starken Entzündung auch zerstört wird, Stück für Stück, sich umwandelt vom funktionierenden Lungengewebe in mehr dysfunktionales Lungengewebe und dadurch auch die Lungenfunktion immer schlechter und schlechter wird.
Das heißt, die Medikamente, die mir bei einem Asthma zum Beispiel helfen, diese Sprays und so weiter, die versagen bei COPD oder kann ich dem von außen entgegenwirken?
Nein, die helfen zumindest in der ersten und frühen Phase von COPD ganz genauso. Das sind auch die gleichen Medikamente, die man geben kann, um die Atemwege wieder weiterzumachen, den Schleim aufzulösen. Aber bei einer fortschreitenden COPD-Erkrankung, wenn die Lunge mehr und mehr angegriffen ist und das Lungengewebe zerstört wird, erreichen sie nicht mehr den vollen gesunden Zustand mit den Medikamenten. Und nach und nach wird halt die Funktion der Lunge immer weniger und weniger und auch die Sauerstoffsättigung, die sie erreichen können.
Jetzt weiß ich, dass natürlich Menschen, die rauchen, ein Problem haben, von heute auf morgen zu beschließen, ich lasse es jetzt sein, weil es greift ja meine Lunge an. Aber wäre das theoretisch das probate und wirksamste Mittel, aufhören zu rauchen, und damit ist COPD rum bzw. rückläufig, oder bleibt das, was ich da an Problemen bis zu diesem Zeitpunkt, an dem ich aufhöre, habe, bleibt das erhalten?
Ja, leider nicht. Also das eine ist, dass man häufig bei COPD-Patienten beobachtet, dass sie weiter rauchen. Also gerade in unserer Studie sehen wir auch, dass die Hälfte der COPD-Patienten trotzdem noch aktive Raucher sind, was erstaunlich ist, wenn man weiß, dass seine Lungenerkrankung genau mit dem Rauchen in Verbindung steht und dadurch verursacht wurde. Und der zweite Punkt ist aber, dass nach vielen Jahren Rauchen die Lunge schon so stark vorgeschädigt ist, dass sie es im Prinzip nur noch halten können. Sie kriegen das nicht mehr zurückgedreht, sodass sie es nicht schaffen, COPD wieder zu heilen, sondern sie können nur im günstigsten Fall dieses Stadium erhalten und hoffen, dass diese Verschlechterung gar nicht oder nur sehr langsam eintritt.
Ich weiß natürlich, dass Sie Immunologin sind, also Fachärztin für Immunologie. Ist denn Asthma, um darauf wieder zu sprechen zu kommen, immer an eine Allergie gekoppelt, oder kann ich auch Asthmatikerin sein, ohne eine Pollen- oder Sporen- oder Haustierallergie zu haben?
Ja, also das häufigste klassische Asthma bronchiale ist ein allergisches Asthma, was in der Tat gekoppelt ist an eine Exposition gegenüber Allergene. Das können Pollen sein, das können Hausstauballergene sein. Und was verschlechtert wird auch in der Symptomatik, wenn man bestimmten Schadstoffen in der Luft ausgesetzt ist. Aber es gibt durchaus auch Asthma-Symptomatiken, die nicht primär durch ein Allergen verursacht werden, sondern die durch Kältereize zum Beispiel verursacht werden, aber dann in der Symptomatik ganz ähnlich wie das allergische Asthma sind.
Um vielleicht nochmal die Größenordnung klar zu machen, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Laut Weltgesundheitsorganisation leben weltweit über 300 Millionen Menschen mit Asthma. Es gibt den Gesundheitsatlas der AOK. Danach lebten in Deutschland 2023 fast 3,7 Millionen Menschen mit einer asthmatischen Erkrankung. Würden Sie sagen, das ist eine Volkskrankheit, oder wäre das dann auch wieder übertrieben?
Nein, also bei den allergischen Erkrankungen kann man durchaus schon sagen, dass sie zu den Volkserkrankungen zählen. Es ist ja nicht nur das Asthma bronchiale selber, es sind auch die atopische Dermatitis oder Neurodermitis, wie man auch sagen kann, und der Heuschnupfen. Und was man eben leider sehr häufig beobachtet, ist, dass bei Kindern es mit einer atopischen Dermatitis oder einer Neurodermitis losgeht und die Kinder dann nach und nach die anderen Formen von allergischen Erkrankungen entwickeln, nämlich Asthma und Heuschnupfen. Und leider nehmen die Erkrankungszahlen auch zu, was man unserem sogenannten westlichen Lebensstil und auch bestimmten Umweltexpositionen zuschreibt.
Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, zeigt mir sozusagen erstmal meine äußere Haut, dass vielleicht mittelfristig auch innen an der Schleimhaut der Lunge ein Problem entsteht, die korrespondieren irgendwie?
Ich glaube, es ist mehr so eine alterstypische Manifestation in verschiedenen Organsystemen. Ganz früh im Leben, beginnend häufig schon in den ersten Lebensmonaten, ist es eben die Haut, die als erstes reagiert auf äußere Reize. Und je älter die Kinder werden, kommen dann eben andere Organsysteme dazu. In der Regel als nächstes die Lunge, manchmal zusammen mit Heuschnupfen, manchmal ist es auch nur der Heuschnupfen, ja.
Welche Faktoren entscheiden denn darüber, ob ich ein Asthma bekomme oder nicht? Sie haben schon gesagt, bei COPD ist die Antwort relativ simpel. Es ist eine Krankheit, die ich als Raucherin erwerbe. Bei Asthma sieht es ja anders aus. Sie hatten den westlichen Lebensstil schon angesprochen. Aber wir wissen ja auch, dass vielleicht die Genetik, die familiäre Vorbelastung eine Rolle spielt. Welche weiteren Faktoren gibt's?
Asthma ist eine sogenannte multifaktorielle Erkrankung, wo es also weder ein Gen noch einen auslösenden Faktor gibt. Wir wissen heute, dass es eine bestimmte Immunitätslage ist, eine sogenannte TH2 oder Typ 2 Immunantwort, die fördert, dass unser Immunsystem auf Allergene reagiert und dort in so eine Entzündungsreaktion hineingeht. Und dass eine solche Immunreaktion ausgelöst wird, hat ganz viele verschiedene Ursachen. Es gibt eine Vielzahl von Genen, wenn wir unterschiedliche Varianten in diesen Genen haben, die alle irgendwas mit Immunreaktion und Entzündung zu tun haben, dann können die alle dazu beitragen, dass wir ein höheres Risiko haben, eine solche allergische Immunreaktion zu entwickeln. Also es gibt einmal eine genetische Prädisposition. Es ist natürlich der Allergenkontakt selber. Also wenn man Tierallergenen sehr stark ausgesetzt ist, Hausstaubmilbenallergenen sehr stark ausgesetzt ist, dann ist natürlich auch die Chance höher, dass man darauf reagiert. Oder wenn in der Pollensaison eine besonders starke Pollenbelastung ist, weil wir vielleicht ein Jahr haben, wo ein sehr starker Pollenflug ist. Also das Allergen und unser Immunsystem, was auf dieses Allergen reagiert, plus eine genetische Konstellation. Und dann kommen auch die Schadstoffe und Umweltbelastungen mit ins Feld, die ganz unterschiedliche Probleme machen können. Das eine ist, dass wenn wir sie einatmen, sie natürlich auch die Lunge beeinflussen und selbst auch zu Entzündungsreaktionen führen. Und wenn Allergene auf eine entzündete Lunge treffen, dann ist schon mal die Reaktion unseres Immunsystems eine ganz andere und die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich auf dieses Allergen auch reagiere. Umweltschadstoffe können auch Allergene selber verändern. Also es gibt sehr schöne Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel Pollen von Bäumen, die an verkehrsbelasteten Straßen stehen, ganz andere und sehr viel aggressivere Allergenkomponenten und Proteinkomponenten freisetzen. Also auch das können Umweltschadstoffe machen, dass sie einfach das Allergen selber beziehungsweise auch Stoffe, die mit dem Allergen mitkommen, modifizieren.
Können Sie denn überhaupt auseinanderfieseln, was bei Patientin X nun zu dem Asthma bronchiale geführt hat? Also lebt sie an einer stark verkehrsbelasteten Straße oder ist da ein Problem mit Hausstaub oder Haustieren mit Pollen? Ist es die familiäre Vorbelastung? Also wie können Sie da sozusagen Teilbereiche isolieren oder isoliert betrachten oder können Sie immer nur den ganzen Topf mit allen Faktoren begucken?
Ja, sehr, sehr schwierig. Wir sind ja auch noch nicht am Ende der Faktoren. Entzündung oder Infektion der Atemwege spielen da auch noch eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn einmal ein Patient kommt und bei dem ein Asthma diagnostiziert wird, ist es ganz, ganz schwer, rückwärts zu sagen, was waren denn die Auslöser und welche Faktoren haben bei dem individuellen Patienten tatsächlich beigetragen, dass jetzt dieses Asthma sich entwickelt hat. Bei Kindern ist das noch ein bisschen leichter. Da ist der Lebensweg und auch die Umweltumstände und Bedingungen noch überschaubarer. Aber was man beim Asthma wissen muss, ist, ganz häufig die Voraussetzung dafür, dass man ein Asthma bekommt, sehr, sehr früh im Leben schon gesetzt werden. Das heißt, da passieren schon Veränderungen auf der Ebene des Immunsystems, Veränderungen in der Lunge, die sich vielleicht gar nicht primär schon mit Symptomen äußern müssen, sondern das ist so eine Art Prädisposition, die entsteht und irgendwann legt sich der Schalter um und die ersten Symptome treten auf. Und man kann eigentlich gar nicht mehr genau sagen, das war jetzt der Auslöser. Also man kann sicherlich den akuten Auslöser bestimmen, dass vielleicht an dem Tag gerade es sehr heiß war, sehr viel Ozon in der Luft war, eine hohe Partikelbelastung, ein hoher Pollenflug oder. Aber was die Ursachen waren, die primär dazu geführt haben, dass man eine solche Veranlagung oder Prädisposition bekommt, das kriegen sie in der Regel nicht mehr raus. Und dafür machen wir große Studien, Geburtsstudien, wo wir Kinder vom Zeitpunkt der Geburt an beobachten, wann treten erste Symptome für welche Erkrankung auf, was ist im Leben dieser Kinder passiert, welchen Risikofaktoren waren sie ausgesetzt, um besser Bescheid zu wissen, wann im Leben welche Faktoren möglicherweise ein Risiko darstellen können, um später im Leben zum Beispiel ein Asthma zu entwickeln.
So, und wer uns jetzt zuhört und sich wundert, wo bleibt denn hier der Informatikteil? Die reden ja sozusagen die ganze Zeit über ein Krankheitsbild und wie man es diagnostiziert, welche Faktoren darauf einzahlen. Den kann ich sagen, kommt gleich, aber ich glaube, es ist ganz gut, erstmal die Krankheit und dieses multifaktorielle Zusammenspiel zu erklären, bevor wir dann sozusagen zum Datensammeln und Auswerten übergehen. Ich würde gern nochmal, Sie haben schon natürlich klar gemacht, das bedingt und verstärkt sich gegebenenfalls auch, aber trotzdem, gibt es für Sie sowas wie eine Hitliste? Am dollsten zahlt dieser Faktor ein, der macht 60% der Gleichung aus und nachgeordnet sind andere, oder lässt sich auch das nicht sagen?
Ja, natürlich spielen die Allergene selber eine ganz große Rolle. Ohne Allergen kein allergisches Asthma. Und auch das Immunsystem selber hat ebenfalls eine große Bedeutung. Und wir wissen, dass die Immunkonstellation, das heißt die Basisaktivität unserer Immunzellen, ganz, ganz unterschiedlich ist von Individuum zu Individuum. So dass der eine eine stärkere Neigung dazu mitbringt, vielleicht auf Allergene zu reagieren. Der andere bringt eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Viren mit und wird vielleicht häufiger, hat vielleicht häufiger so eine Erkältungserkrankung. All das ist in unserem Immunsystem verborgen und trägt dazu bei, unsere Neigung zu bestimmten Erkrankungen zu fördern.
Kann ich denn als erwachsene Frau oder vielleicht als schwangere Frau irgendwie vorbeugen, also verhindern, vermeiden, die Chance senken, dass ich oder dass mein künftiges Kind an Asthma erkranken?
Ja, es gibt inzwischen viele, viele Studien weltweit, die gerade untersucht haben, welchen Einfluss die pränatale Entwicklung, also die Entwicklung des Kindes noch im Mutterleib vor der Geburt, auf die Entstehung von bestimmten Erkrankungen hat. Und da spielen allergische Erkrankungen eine ganz große Rolle. Auch hier wieder weiß man, dass Rauchen der Mütter während der Schwangerschaft ein riesiger Risikofaktor ist für eine ganze Reihe von Erkrankungen beim Kind, für die Entwicklung der Lunge, für das Auftreten von allergischen Erkrankungen wie Neurodermitis oder eben auch Asthma, aber auch für metabolische Erkrankungen beim Kind.
Also Stoffwechselerkrankungen.
Also das ist so ein klassischer Risikofaktor, den man kennt und den man natürlich vermeiden könnte. Wir wissen, dass auch Umweltbelastungen, insbesondere verschiedene Chemikalienbelastungen, eine Rolle spielen. Dass also verschiedene Chemikalien, mit denen wir als Erwachsene ständig in Kontakt kommen, denen wir ausgesetzt sind und die bei erwachsenen Menschen keinerlei Reaktion oder Erkrankung hervorrufen, dass wenn das ungeborene Kind diesen Konzentrationen ausgesetzt ist, dass es durchaus schädigende Effekte haben kann. Es kann die Funktion der Immunzellen verändern beim Kind. Es kann Stoffwechselprägungen auslösen, die dazu führen, dass das Kind später ein höheres Gewicht hat, bis hin zum Übergewicht. Das ist zum Beispiel für Bisphenol A inzwischen sehr, sehr gut bekannt. Und es kann eben auch die Neigung zu bestimmten allergischen Erkrankungen, wie zum Beispiel zum Asthma, zur Entstehung von Asthma bronchiale verändern.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Kinder, junge Menschen oder Menschen im sehr niedrigen Lebensalter irgendwie noch so unbeschriebene Blätter, bei denen sie noch besser die Einflussfaktoren selbst, aber auch deren Zusammenspiel nachvollziehen können. Also da sehen sie deutlicher, wie dieses Zusammenspiel funktioniert.
Ja, das hat zwei Komponenten. Das eine ist, dass zum Zeitpunkt der Geburt unser Immunsystem noch sehr unreif ist. Also und quasi mit der Geburt wird es ganz unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Die Immunzellen kommen mit Pathogenen in Kontakt, mit Allergenen aus Nahrungsmitteln, mit Allergenen, die sich in der Luft befinden, mit Schadstoffen. Und das Immunsystem wird quasi Stück für Stück nach der Geburt trainiert und lernt, schädigende Pathogene zum Beispiel zu erkennen und diese zu bekämpfen und andere, wie zum Beispiel Allergene, zu tolerieren und zu ignorieren. Und in dieser frühen Phase ist das Immunsystem, wo es also noch nicht voll ausgeprägt und noch nicht voll funktionsfähig ist, auch noch sehr, sehr anfällig gegenüber äußeren Einflüssen. Also sowas wie Schadstoffeinflüsse haben in der frühen Kindheit einen viel stärkeren Einfluss auf die Funktion von Immunzellen, auch von Zellen in der Lunge, als sie das später haben, wenn sich einmal so eine stabile Immunitätslage eingestellt hat.
Sie leiten das Projekt CALM, also CALM-QE. Ich wiederhole es nochmal, KAM-QE. Wofür steht das? Wir haben, wenn Sie diesen Podcast häufiger hören, haben Sie es schon festgestellt, inzwischen gelernt, Ihre Zunft liebt die Abkürzung. Wofür steht diese?
KAM-QE steht für COPD und Asthma, longitudinale und sektorübergreifende Real-World-Daten für Machine Learning-Anwendung zur Qualitätsverbesserung und Erkenntnisgewinnung.
Okay, ich verstehe, dass Sie die Abkürzung gewählt haben.
Sehr, sehr langer Titel. Aber was er sagt, es geht um die Erkrankung COPD und Asthma. Wir wollen longitudinale Daten, Real-World-Daten, also tatsächlich Daten aus der Patientenversorgung, keine Forschungsdaten gewinnen und nicht Einpunktdaten von einer einmaligen Untersuchung, sondern longitudinal, langfristig. Und wir wollen sogenannte Machine Learning Ansätze nutzen, um diese longitudinalen Daten zu verarbeiten und Modelle zu entwickeln, die die Qualität des Managements der Patienten, der klinischen Versorgung verbessern soll und natürlich neue Erkenntnisse liefern soll zu Subgruppen zum Beispiel von Patienten, die mehr oder weniger gut stabil sind und die möglicherweise unterschiedliche Management-Strategien benötigen würden.
Ich verstehe, dass Sie da lieber 6 Buchstaben gewählt haben. Ich frage nochmal ganz simpel, was machen Sie in diesem Projekt?
Genau, also KAM-QE ist ein sehr, sehr großer Forschungsverbund, an dem viele, viele Kollegen in Deutschland, universitäre Kliniken, aber auch Kollegen aus dem ambulanten Bereich beteiligt sind. Und das Ziel ist es, wie ich schon sagte, sogenannte Real-World-Daten, also tatsächlich Daten aus der Krankheitsversorgung zu nutzen und diese aber der Forschung, der klinischen Forschung verfügbar zu machen. Das heißt, man versucht Daten, die einmal im Krankenhaus, also wenn die Patienten hospitalisiert sind, gewonnen werden und in die Datenbanken im Krankenhaus eingespeist werden, ebenso wie Daten aus der ambulanten Versorgung, die sie also in ihrer Praxissoftware bei dem jeweiligen niedergelassenen Arzt gespeichert haben. All diese Daten versuchen wir so aus dieser Krankenhaus- oder Praxissoftware zu extrahieren, dass man sie vereinen kann in gemeinsamen Datensätzen mit gemeinsamer, gleicher Struktur, so dass man die Daten gemeinsam auswerten kann und dann Modelle aufsetzen kann, um zum Beispiel zu verstehen, ob es Subgruppierungen von Patienten im Asthma oder auch im COPD gibt, die möglicherweise unterschiedliche Prognosen haben. Und da hilft es, wenn Sie, wie gesagt, diese langfristigen Beobachtungsdaten haben, zum Teil in der niedergelassenen Praxis die Patienten über 10, 20 Jahre betreut haben und dann einen großen Datensatz haben mit ganz viel Informationen zum Verlauf der Erkrankung auch. Und wenn Sie das von ganz, ganz vielen Patienten haben, dann können Sie daraus Erkenntnisse extrahieren, was sind ganz am Anfang von einer Erkrankung Faktoren, die Ihnen schon vorhersagen, wohin sich der Patient entwickeln wird. Wird der langfristig sehr stabil sein? Wird der sehr schnell einen sehr kritischen Verlauf nehmen? Hat er ein Risiko, immer wieder in diese Exazerbation, also diese Verschlechterung der Lungenfunktion hineinzulaufen und. Und das ist das Ziel, dass man also diese Daten aus der Krankenversorgung nutzt, die ja da sind, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und dann für die Zukunft Patienten tatsächlich auch besser behandeln zu können.
Jetzt leuchtet mir vollkommen ein, was Sie eben sagten, dass Sie da die Daten aus der klinischen Versorgung nehmen, die der niedergelassenen Lungenfachärzte gerne, sehr gerne über einen langen Zeitraum, weil man da Veränderungen, Entwicklungen sehen kann. Aber Sie hatten ja vorhin, als wir über die Faktoren sprachen, gesagt, ganz viel findet ja in meinem privaten Umfeld statt. Ist mein Lebensstil, wie lebe ich, wo lebe ich? Vielleicht auch treibe ich Sport, Rauchen natürlich. Wie kommen Sie an diese Daten?
Genau, dafür gibt es das Subprojekt KAM-QE Umwelt, das von uns aus der Charité heraus geleitet wird. Und was wir in diesem Teilprojekt von KAM-QE machen, ist, dass wir die Daten aus der klinischen Versorgung der Patienten, nämlich aus den niedergelassenen Praxen, verbinden mit persönlichen Gesundheitsdaten der Patienten. Diese sammeln wir über sogenannte Wearables, Fitnessuhren, die wir den Patienten aushändigen und die sie über ein Jahr lang kontinuierlich tragen sollen. Da gewinnen wir Informationen zur Aktivität, also wie viele Schritte gehen sie am Tag, können sie Treppen steigen, wie hoch ist der Puls dabei, wenn sie aktiv sind, zur Sauerstoffsättigung des Blutes, zum Schlafverhalten. Und zusätzlich kombinieren wir diese Daten auch noch mit verschiedenen Umweltparametern. Und diese Umweltdaten holen wir uns aus öffentlich zugängliche Datenbanken, zum Beispiel Datenbanken des Umweltbundesamtes, die Messstellen haben, überall verteilt in Deutschland, zum Teil in großen Städten auch mehrere von diesen Messstellen, wo sie die Partikelbelastung der Luft messen, SOx, NOx, Ozonkonzentrationen der Luft. Und diese Daten, die auch kontinuierlich über das Jahr hinweg aufgenommen werden, die verkoppeln wir über die Postleitzahl unserer Patienten mit dem jeweiligen Patienten. Das heißt, die am nächsten gelegene Messstelle, dessen die Daten, die dort erfasst werden, linken wir an die klinischen Daten und an die individuellen Daten aus der Fitnessuhr der Patienten.
Jetzt ist aber vielleicht ja die Postleitzahl das eine, aber womöglich habe ich, keine Ahnung, in meiner Wohnung einen frisch verlegten Teppichboden nur in dem einen Raum. Und dann bin ich auch noch 8 Stunden am Tag beim Arbeitgeber, wo ein ganz anderes Raumklima ist. Ich verreise, fahre in den Urlaub, mache Sport, entweder an der frischen Luft oder in geschlossenen Räumen, in Hallen oder im Fitnessstudio. Kriegen Sie das auch alles abgegriffen oder beschränkt sich das dann wirklich auf meinen Wohnort, auch wenn ich da vielleicht 6 Wochen im Jahr gar nicht bin?
Ja, also alles können wir in dieser Studie nicht erfassen. Was wir zusätzlich erfassen, ist die Klimasituation, sage ich jetzt mal, zu Hause, weil die Patienten von uns auch so kleine Hauswetterstationen ausgehändigt bekommen. Das sind so kleine Messzylinder, die erfassen die Temperatur, die Luftfeuchte und die CO2-Konzentration in der Wohnung. Was insbesondere bei Atemwegserkrankungen ganz wichtig ist, ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luft zu trocken wird, haben viele Probleme mit den Atemwegen und erst recht, wenn die Atemwege vorgeschädigt sind. Das heißt, da kriegen wir zumindest aus dem privaten Wohnumfeld nochmal ein paar zusätzliche Informationen. Was wir nicht in diesem Projekt abdecken können, sind Schadstoffbelastungen, denen sie auf dem Arbeitsplatz oder zu Hause ausgesetzt sind. Also der neue Teppich, der vielleicht Chemikalien ausdünstet oder eine besondere Belastung am Arbeitsplatz, weil sie vielleicht neben dem Laserdrucker sitzen beim Arbeiten. Das erfassen wir in dieser Studie nicht. Wäre natürlich sehr, sehr schön, aber schon so ist diese Studie sehr, sehr komplex mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Daten, die wir über sehr lange Zeit sammeln. Und für die, und jetzt kommen wir zum Bioinformatik-Teil, einfach so riesige Datenmengen entstehen, die sie dann miteinander integrieren müssen, dass hier nur noch solche Machine Learning oder KI-Modelle helfen, um mit diesen Datenmengen tatsächlich umgehen zu können. Das kann keine klassische Statistik und keine klassischen Modelle mehr.
Und diese Software gibt es bereits, die mit all diesen Daten, die ja da in einem sehr feinen Raster und sehr vielfältig reinlaufen, geordnet bekommt, also darin Muster erkennt, Häufungen erkennt?
Genau, es ist nicht eigentlich eine fertige Software, es sind Modelle, die geschrieben werden und die sie jeweils anpassen müssen an das Datenformat, das sie haben. Und die Variablen, die alle mit in dieses Modell eingehen. Das heißt, es gibt schon quasi Modelle, mit denen schon gearbeitet worden ist und wo schon ähnliche Fragestellungen untersucht worden sind. Und in der Regel nimmt man diese Modelle und macht ein sogenanntes Feintuning, passt es also an die Daten, die sie haben, um, wie gesagt, spezifische Muster zu erkennen, ob sie zum Beispiel, bevor so eine Exazerbation, also eine Verschlechterung der Lungenfunktion auftritt, ob da vielleicht besondere Temperaturveränderungen, Pulserhöhungen, Umwelt Schadstoffbelastung oder irgend sowas aufgetreten sind. Ne?
Und das, was Sie bislang beschrieben haben aus diesem Projekt, das findet bereits statt, das ist Realität oder das ist sozusagen alles im Stande der Absichtserklärung, das wollen Sie künftig machen?
Nein, wir sind schon mittendrin. Also die Vorbereitung war sehr, sehr lange und sehr aufwendig, weil wir fünf verschiedenen Standorten in Deutschland Patienten in ambulanten Praxen rekrutieren. Heißt, sie müssen in 5 Bundesländern durch all die Genehmigungsverfahren, Ethikantrag, Datenschutz und gehen, um überhaupt starten zu können. Und dann mussten wir auch diese ganze Logistik aufbauen, wie wir quasi in der Lage sind, die Daten, die über die Fitnessuhren der Patienten generiert werden und die in eine sogenannte Datencloud des Herstellers fließen, wie wir diese Daten überhaupt wieder aus dieser Cloud herauslesen können und dann integrieren können mit den anderen Daten. Das braucht sehr aufgrund des Datenschutzes sehr komplizierte auch Genehmigungsvorgänge. Die Patienten müssen wissen, wohin ihre Daten fließen. Sie müssen uns aktiv die Genehmigung dafür geben, dass wir diese Daten aus der Cloud auslesen dürfen und mit ihren klinischen Daten verknüpfen dürfen. Und das hat eine Weile gebraucht, bis wir dafür die entsprechenden, wir haben so Softwareportale entwickelt dafür, wo die Patienten ihre Daten eingeben und eben auch uns die Genehmigungen erteilen, dass wir in der Tat mit diesen Daten, diese Daten uns ziehen dürfen und auch mit diesen Daten arbeiten dürfen. Da haben wir ungefähr 1,5 Jahre gebraucht, bis das alles so aufgesetzt war. Und jetzt seit 8 Monaten rekrutieren wir tatsächlich Patienten in den niedergelassenen Praxen und sind jetzt ungefähr so bei 80 Patienten, die schon in die Studie eingeschlossen sind und die für uns Daten sammeln über diese Fitnessuhren und die Wetterstationen, die sie zu Hause haben und uns auch in diesem Patientenportal, was wir entwickelt haben, monatlich Fragebögen beantworten zum Gesundheitszustand ihrer Lunge. Also wie sie sich fühlen, ganz einfache Fragen, die sie sehr schnell beantwortet haben, aber die uns eine Information geben, ob sie gleichbleibend mit ihrer Lungengesundheit sind oder vielleicht besser oder schlechter geworden sind.
Und am Ende, das weiß ich, wollen Sie 500 erwachsene Studienteilnehmende haben und 100 Kinder.
Genau.
Was denken Sie, in welchem Zeithorizont haben Sie die alle eingesammelt?
Naja, also wir hoffen, dass wir bis Ende nächsten Jahres, also Ende 2026, fertig sind mit der Rekrutierung, weil solche großen Projekte haben leider auch immer eine sehr kurze Lauf- und Finanzierungszeit. Und wenn wir in der Projektlaufzeit auch diese Modelle noch aufgesetzt haben wollen und Ergebnisse generiert haben wollen, dann können wir nicht bis zum letzten Tag Patienten rekrutieren, sondern müssen das vorher erledigt haben. Wie gesagt, die Hoffnung ist, in 1,5 Jahren sind wir durch und haben einen Großteil der Patienten eingeschlossen und Daten von ihnen gesammelt.
Diese 80 Personen, die schon teilnehmen, haben die jetzt aktuell auch in irgendeiner Weise eine Einsicht in die Daten, die sie da per Smartwatch generieren, die sie über den Fragebogen generieren und können die daraus für sich schon Rückschlüsse ziehen?
Ja, die Patienten haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise Einsicht. Sie sehen zum Beispiel, sie beantworten uns monatlich zum Beispiel diese Kurzfragebögen für Asthma und COPD, wie es ihnen gerade geht. Und über diese beantworteten Fragebögen sehen Sie auch eine Statistik in dem Patientenportal. Ne? Also Sie können auch rückwärts gucken, letzten Monat vor 2, vor 3, vor 4 habe ich die Fragen so und so beantwortet und jetzt bin ich besser oder schlechter. Das ist die eine Seite, dass Sie so ein bisschen mit verfolgen können, was bei Ihnen selbst für Daten von Ihnen selbst auch eingegeben worden sind. Und Sie sehen natürlich, welche Daten auf der Fitnessuhr eingelaufen sind. Die Fitnessuhren sind mit dem eigenen Handy verknüpft. Und wer selber eine Fitnessuhr hat, der weiß, da gibt es so eine Health-App auf dem Mobiltelefon, wo sie rückwirkend sehen können, wie viele Schritte pro Tag sind sie gelaufen in der letzten Woche, im letzten Monat. Wie war die Sauerstoffsättigung des Blutes? Wie waren die Pulsraten? All das können Sie kontinuierlich auf Ihrem Handy auch verfolgen und selber so ein bisschen die Idee bekommen, wie Ihre eigenen Daten aussehen.
Wenn ich jetzt als Asthmatikerin diesen Podcast hier höre und weiß nun also, okay, 420 Studienteilnehmende fehlen Ihnen noch und ich möchte bei Ihnen teilnehmen, wie gehe ich vor?
Ja, das Problem ist, dass Sie nicht so ohne weiteres in jede Praxis gehen können und sagen können, ich will hier mitmachen, sondern wir können nur in den uns angeschlossenen Praxen, für die wir auch die gesamte Ethikgenehmigung haben, rekrutieren. Das ist eine Lungenpraxis in Leipzig. Das ist eine niedergelassene Praxis in Marburg, eine in Homburg und zwei Praxen in Essen. Und zusätzlich sind es kinderärztliche Praxen an der Medizinischen Hochschule in Hannover und noch drei niedergelassene Praxen. Wer in diesen Praxen Patient ist, der kann gerne seinen Arzt ansprechen, dass er gerne mitmachen möchte. Wir haben in den Praxen auch Flyer ausgelegt, um die Patienten, die vielleicht im Wartezimmer sitzen, zu informieren und sie vielleicht auch neugierig zu machen, ob sie nicht Lust hätten, bei dieser Studie mitzumachen. Aber wenn Sie in einem anderen Bundesland, einer anderen Stadt oder einer anderen Arztpraxis betreut werden, dann ist diese Studie leider nicht offen für Sie.
Mhm. Sie sagten ja, Ende des kommenden Jahres haben Sie hoffentlich alle an Bord, alle Teilnehmenden. Und Sie sagten auch, die Laufzeiten sind limitiert. Also Sie müssen auch zusehen, dass Sie dann am Ende handfeste Ergebnisse haben, präsentieren können. Wann rechnen Sie mit diesen Ergebnissen?
Ja, im Idealfall können wir erste Auswertungen tatsächlich schon Ende 2026 vorlegen, weil wir natürlich versuchen, während die ersten Daten eingehen, schon Modelle aufzusetzen und auch schon mit Teildatensätzen zu arbeiten und Ideen zu bekommen, wo es hingehen wird. Die ersten kompletten Daten werden nicht vor Mitte 2027 zur Verfügung stehen.
Und dann, was wäre Ihre Hoffnung? Passiert dann? Das Projekt ist abgeschlossen, die Finanzierung ist vorbei. Sie haben aber im Optimalfall tatsächlich Erkenntnisse gewonnen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht haben. Wie ging es dann weiter?
Also, was wir gelernt haben von den niedergelassenen Kollegen, also den Facharzt, den Pulmologen, die mit diesen Patienten arbeiten, dass die selber ein sehr, sehr großes Interesse dran haben, zu lernen, ob zum Beispiel diese Fitnessohren auch diesen Patienten helfen könnten und sinnvolle Informationen liefern könnten, um so das Selbstmanagement, aber auch das Management des Arztes für die Erkrankung des Patienten zu unterstützen. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen funktioniert das ja schon eine Weile, das wissen wir alle gut. Ein EKG können Sie inzwischen sehr, sehr gut auf Ihrer Fitnessuhr sehen und Sie bekommen zum Beispiel Warnhinweise für Vorhofflimmern, mit denen Sie dann zum Arzt gehen und das abklären können. Und die Pulmologen, bisher gibt es also für Lungenerkrankungen sowas gar nicht. Und die niedergelassenen Kollegen würden sich aber wünschen, dass auch für Erkrankungen wie Asthma und COPD es Unterstützung mit solchen einfachen Wearables wie zum Beispiel diesen Fitnessuhren geben könnte, um auch so im täglichen Leben, wenn der Patient nur nicht ständig in der Praxis ist, vielleicht das Monitoring der Patienten mit zu unterstützen und mit zusätzliche Informationen gewinnen zu können, die sie der zum Beispiel mit ihrem behandelnden Facharzt besprechen könnten. Also wir haben zum Beispiel bei den Patienten, die wir jetzt schon in der Studie haben, gesehen, dass einige von diesen Patienten immer nachts einen massiven Abfall in der Sauerstoffsättigung des Blutes haben. Also die haben so eine klassische nächtliche Dyspnoe. Das sind so Sachen, die Patienten mit ihren Ärzten besprechen sollten und wo der Arzt auch diese Informationen wissen möchte. Und das Erste, was wir machen werden, ist natürlich die Daten, die wir jetzt generieren, von den Patienten mit den behandelten Ärzten zu besprechen und mit Ihnen gemeinsam zu besprechen, was sich daraus ableiten lässt an Erkenntnis für die weitere Betreuung dieser Patienten.
Ich würde gern, Frau Lehmann, mit Ihnen noch ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen, hin zu dem, was Sie uns gerade geschildert haben. Sie sind, das habe ich schon gesagt, Immunologin und vor Ihrer Berufung an die Charité waren Sie 18 Jahre lang beschäftigt am Leipziger Institut für Gesundheitsforschung. Jetzt also sind Sie Professorin für Epigenetik und Lungenforschung. Ich vermute mal, dass Ihnen, Sie werden dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre studiert haben, da nicht schon klar war, was Sie heute im Jahr 2025 mal machen werden, oder etwa doch?
Nein, das war es nicht. Also ich muss kurz korrigieren, ich war in Leipzig am Helmholtz-Institut für Umweltforschung und habe dort das Immunologie-Department geleitet, aber das jetzt nur im Nebensatz. Ja, als ich studiert habe, hat mich die Immunologie ganz besonders interessiert. Es war dort damals noch eine sehr, sehr junge Wissenschaft und ich hatte aber das Gefühl, das Immunsystem, was im Zentrum eigentlich jeder Erkrankung steht, ist was ganz Spannendes für mich und ich habe mich entschieden, in dieser Richtung mich fortzubilden und auch zu promovieren. Und dann habe ich aber nach der Promotion gedacht, oh je, nur forschen, wen interessiert das? Und bin ganz bewusst in die Klinik gegangen und habe dort erstmal 10 Jahre ein Diagnostiklabor aufgebaut, wo es darum ging, Monitoring von Immundefizienzen, insbesondere bei kleinen Kindern zu machen, Transplantationsmonitoring, um vorhersagen zu können, ob Patienten Abstoßungsreaktionen oder schwere Infektionen entwickeln werden und. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo sie einfach so in dieser Diagnostik, in dieser Routine versinken und sie sagen, okay, das ist nützlich und das nützt dem Patienten, aber gibt es da nicht noch mehr im Hintergrund? Und das war der Grund, dass ich gewechselt bin an dieses Helmholtz-Zentrum und dort die Umweltimmunologie übernommen habe, um mehr darüber zu lernen, gerade bei kleinen Kindern, was bringt eigentlich das Immunsystem aus dem Takt? Warum entstehen bestimmte Erkrankungen sehr früh im Leben. Und da haben wir angefangen, uns im Rahmen von sogenannten Geburtskohorten, wo also Kinder vom Zeitpunkt der Geburt an in Studien aufgenommen werden und im Idealfall bis zum Erwachsenenalter hin beobachtet werden, mit allen Erkrankungen, die entstehen und allen Risikofaktoren, die sie kennen, um halt daraus zu lernen. Später auch nicht nur die Kinder, sondern auch Mutter-Kind-Studien, um diese ganze vorgeburtliche Phase mit zu erfassen. Ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir sehr viel darüber gelernt haben, wie eigentlich Erkrankungen, mit denen wir als Erwachsene konfrontiert sind, schon im frühen Leben geprägt werden. Und auch da kam irgendwann wieder ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, oh, die Forschung ist spannend, aber wir sind so weit weg vom Patienten. Und deswegen war für mich diese Möglichkeit, an die Charité nach Berlin zu gehen und mitten in diesem renommierten Krankenhaus patientennahe Forschung zu machen, nochmal etwas ganz, ganz Interessantes. Und ja, seit wir hier in Berlin sind oder seit ich hier in Berlin bin, haben wir so viel spannende Projekte durchgeführt, wo wir ganz, ganz wichtige Erkenntnisse gewonnen haben, die tatsächlich bei verschiedenen Erkrankungen direkt auch dem Patienten zugutekommen. Das war nochmal so ein Karrieresprung und Knick und eine Veränderung.
Das heißt, Sie sind jetzt wieder dichter an den Patienten? Das hätte ich jetzt gar nicht nach dem, was Sie ausgeführt haben, unbedingt vermutet, weil es ja einfach viel Organisation, Administration ist, was Sie vorhin schilderten, der Umgang mit den beteiligten Praxen, die ethischen und datenschutzrechtlichen Fragen und so weiter. Aber Sie sind auch sozusagen am Menschen.
Genau, also unsere Hauptaufgabe hier, also wir sind als Berlin Institute of Health Teil der Charité und sollen die sogenannte translationale, exzellente Forschungskomponente darstellen. Das heißt, wir sollen Forschung am und für den Patienten, die sehr schnell zurückübertragen wird, in die Klinik machen. Und das ist eigentlich so unser tägliches Standardbrot, sag ich mal. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr viel im Rahmen der Covid-19-Pandemie gearbeitet, haben mit dem ersten Patienten, der hier in die Charité eingeliefert worden ist, von diesen Patienten Proben bekommen aus den Atemwegen, um zu verstehen, warum einige dieser Patienten, selbst sehr junge Patienten, eine Woche nachdem sie infiziert worden sind, auf einmal so wahnsinnig schwere Verläufe bekommen haben und auf die ITS mussten und zum Teil auch gestorben sind. Und damals war diese Erkrankung noch so neu, dass wir nichts wussten über die Mechanismen. Und hier haben wir zusammen mit einem Netzwerk von Kollegen an der Charité dazu beitragen können, dass wir in ganz, ganz kurzer Zeit, innerhalb von 3 Monaten, Hinweise liefern konnten, dass eine überschießende Aktivität der Immunzellen in den Atemwegen schuld ist daran, dass es diese schweren Lungenerkrankungen und schweren Verläufe gibt, die man eben zum Beispiel mit antiinflammatorischen Medikamenten versuchen kann zu behandeln. Das sind so tägliche Aufgaben, vor denen wir stehen, also Kliniker, die zu uns kommen und uns ein Problem schildern, dass es bestimmte Patienten gibt, die auf Therapien nicht ansprechen, wo wir versuchen aufzuklären, was sie unterscheidet im Pathomechanismen, so dass man für die, die auf Therapien nicht ansprechen, Alternativen finden kann, und zwar gezielt, basierend auf der Ursache des Nichtansprechens. Ja. Also das ist das, was wir eigentlich so im normalen täglichen Leben machen. Und dann bewerben wir uns auch um zusätzlich finanzierte Mittel, wie zum Beispiel im Rahmen dieser Medizininformatik-Initiative, wo es darum geht, Patientendaten digital aufzuarbeiten und für die Forschung zu nutzen. Und dann kommen eben solche spannenden zusätzlichen Projekte dazu, wo es auch mal darum geht, ganz neue Instrumente zu entwickeln und vorzubereiten, hier aus der Klinik rauszugehen und mit den ambulant tätigen Kollegen zusammenzuarbeiten und Patienten auch mal ambulant zu rekrutieren.
Jetzt geht ja jeder Arzt, jede Ärztin permanent mit Daten um. Also Medizin basiert auf Daten. Ja, schon wenn ich die Körpertemperatur abnehme oder das Gewicht oder so. Ich generiere die ganze Zeit über Daten. Aber das, was Sie uns jetzt geschildert haben, ist natürlich nochmal advanced, ne? Dann mit KI in einem großen Maßstab und mit sehr vielen, teils sehr kleinen Parametern zu arbeiten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die dann zur Behandlung der Patientinnen und Patienten dienen. Haben Sie diesen Schritt rein sozusagen in diesen informatorischen Bereich jemals bereut? Also haben Sie sich irgendwann mal gedacht, ach, niedergelassene Ärztin wäre ja auch super gewesen, und sozusagen dieses Vorangehen, weiterentwickeln, gucken, was können wir denn darüber hinaus noch machen, über die akute Versorgung hinaus? Haben Sie das mal bereut, oder ist das ein Schritt, wo Sie denken, jawohl, den würde ich aber jederzeit wieder gehen?
Ja, als erstes muss ich mal sicherstellen, ich bin Immunologin, aber keine Ärztin, so dass ich selber Patienten gar nicht behandeln könnte. Ich bin zwar Fachärztin für Immunologie und darf Immundiagnostik machen, aber jetzt Patienten selber nicht behandeln. Dieser Schritt in Richtung Digitalisierung und großer Datenmengen, den kann man gar nicht bereuen, weil alle modernen Verfahren der Diagnostik und auch in der Forschung inzwischen riesige Datenmengen generieren. Und wir haben gelernt, dass gerade Erkenntnisgewinn darauf beruht, dass wir Zugang zu solchen großen Datenmengen haben und die miteinander auch integrieren können. Und das müssen Sie eigentlich offen annehmen und müssen bereit sein, sich in dieses Feld auch mit hineinzubegeben, auch wenn Sie es vielleicht selber nicht bioinformatisch programmieren können. Aber Sie müssen mit diesen Kollegen zusammenarbeiten. Sie müssen in der Lage sein, denen ihre Probleme zu schildern, damit es die richtigen Modelle werden. Und Sie müssen mit den Kollegen zusammen die Daten interpretieren, die dort wieder rauskommen, um tatsächlich einen Mehrgewinn aus diesen Daten zu haben. Und wir haben schon ganz, ganz zeitig vor über 10 Jahren begonnen, in unseren Babystudien, in den Kinderstudien, tatsächlich solche Methoden mit einzusetzen, um zum Beispiel über Sequenzierverfahren größere Datenmengen zu sammeln und einfach ein breiteres Bild über mögliche Risikofaktoren und Mechanismen zu Erkrankungen, die zu Erkrankungen früh im Leben beitragen, zu gewinnen. Also das ist nicht so, dass man da von heute auf morgen reinfällt, sondern das hat sich in den letzten Jahren angedeutet, dass sie viel mehr und viel schneller Erkenntnisse gewinnen können, wenn sie einfach mit größeren Datenmengen arbeiten, sehr viel offener sind. Und dann ist Stück für Stück immer noch was dazugekommen.
Und dieses Stück für Stück immer noch dazugekommen, das lässt ja darauf schließen, vermute ich mal oder unterstelle ich mal, dass Sie da was gelockt hat, dass Sie neugierig waren oder von irgendetwas fasziniert. Könnten Sie das nochmal rauspräparieren, was, wenn Sie es mir abends im Partygespräch verklickern müssten, was das ist, was Sie jeden Morgen aus dem Bett treibt?
Ja, was wir gelernt haben, und das haben wir, wie gesagt, eben auch schon gelernt im Rahmen von diesen Kinder-Baby-Kohortenstudien, ist, dass, wenn Sie versuchen, Hypothesen basiert, also auf dem Wissen, was Sie schon haben, nach Mechanismen, Krankheitsursachen zu suchen, dann sind Sie sehr, sehr eingeschränkt. Dann arbeiten Sie mit dem, was irgendwer irgendwann schon mal herausgefunden hat. Wenn Sie das komplett hypothesenfrei datenbasiert machen. Sie generieren genomweite Daten, zur Genexpression, zu Proteinen, die gebildet werden, zum Stoffwechsel, riesige Datenmengen und gehen komplett hypothesenfrei heran und fragen, welche Gene und welche Signalwege finde ich denn jetzt verkoppelt mit dem später Auftreten von Asthma zum Beispiel, ne? Dann haben sie einen viel, viel weiteren Blick. Es ist viel komplizierter, weil sie einfach mit riesigen Datenmengen umgehen müssen und sie bekommen am Anfang Tausende von Hits, die alle irgendwie signifikant sind. Und dann müssen sie aus diesem extrahieren, was der tatsächliche Pfad ist. Wie gesagt, viel komplizierter, als wenn sie es einfach nur machen und sagen, man weiß, das Immunsystem ist mit den und den Zellen beteiligt und ich gucke mir jetzt mal nur die Zellen an und nur diese Gene, die schon beschrieben sind. Dann werden sie irgendwas wissen, aber sie werden nie die volle Erkenntnis gewinnen. Und wenn sie da offen sind und sagen, ich gehe diesen harten Weg, ich generiere diese genomweiten Daten, ich lasse zu, dass ich auch außerhalb der bekannten Wege schaue und dass ich möglicherweise was finde, was eigentlich primär erstmal nicht nur überraschend, sondern eigentlich gar nicht passend klingt und schaue trotzdem, ob das eine Relevanz haben kann, dann ist das, was Sie am Ende an Erkenntnissen bekommen, sehr viel stärker und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Sie auch neue Dinge dazulernen können.
Also eine große Offenheit oder Neugierde, auch vielleicht mit irritierenden Befunden oder habe ich bislang noch nicht gewusst, umzugehen, höre ich daraus. Würden Sie denn jungen Menschen empfehlen, diesen Weg rein in die Medizininformatik zu gehen oder ist das vielleicht doch nicht passend für alle?
Also ich glaube, nicht jeder ist selber dafür geboren, mit Daten und Modellen zu spielen. Das muss man auch nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist eine Offenheit zum Netzwerken. Heutzutage kann niemand mehr alles alleine, sondern das, was tatsächlich sehr gute Gruppen auszeichnet, ist, dass sie Spezialisten aus ganz vielen verschiedenen Fachgebieten, eben auch diejenigen, die mit Daten umgehen können und die Modelle generieren können, zusammenbringen und gemeinsam nach neuen Erkenntnissen forschen. Ich glaube, das ist heutzutage der Weg, den man zu gehen hat, um sehr schnell neue Erkenntnisse zu gewinnen, gerade im Bereich der Medizinforschung, wo ja immer der Druck da ist, dass man eigentlich schnell etwas identifizieren muss, um Patienten zu helfen und schnell zurück in die Klinik bringen muss. Und da kann keiner mehr alleine gehen und da muss auch keiner alle Fachgebiete alleine lernen und auch die Bioinformatik lernen, sondern da muss man bereit sein, mit anderen Fachkollegen und Gebieten zusammenzuarbeiten, denen verständlich erklären, was sie für ein Problem haben, gemeinsam nach Lösungen suchen und gemeinsam dann tatsächlich auch die Daten auswerten und Erkenntnisse extrahieren.
Irina Lehmann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wir erzählen euch in diesem Podcast regelmäßig von den Menschen, von den Entwicklungen in der Medizininformatik. Woran wird da gearbeitet? Wer zerbricht sich da den Kopf in diesem Feld? Und was haben wir als Patientinnen, als Patienten am Ende davon? Hört euch gern auch die anderen Folgen an. Es gibt einige und dann wird euch auch noch klarer, wie vielfältig dieser Arbeitsbereich ist. Ihr findet alle Folgen, alle Shownotes, alle Infos dazu unter digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Die Redaktion liegt bei Katrin Rönnecke, Planung und Ausarbeitung dieser Folge hier bei Marianne Behrens und Ina Hoffmann. Für Schnitt und Musik ist Oliver Kraus zuständig und mein Name ist Katja Weber. Toll, dass ihr dabei wart. Bis bald.